Die Rente ist...
Die Rente ist sicher.
Das hat zumindest mal jemand behauptet, nämlich Norbert Blüm.
Allerdings.
Ehemaliger Arbeitsminister.
Allerdings.
Allerdings stellt sich die Frage, ob dieser berühmte Satz in den letzten fast 40 Jahren gut gealtert ist. Heute haben viele Menschen das Vertrauen in die Rente verloren. Nikolaus Nützel allerdings nicht. Nikolaus beschäftigt sich seit 30 Jahren beim BR mit den Themen Gesundheit und Rente und sagt, die Rente ist viel besser als ihr Ruf. Warum? Das klären wir heute bei 11KM. Hallo Nikolaus.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 12. Juli.
Man sagt ja auch, bald wird es keine Rente geben. Und das macht mir schon Angst, ja.
Wie alt sind Sie?
18.
Und es macht Ihnen jetzt schon Angst, dass Sie später mal keine Rente bekommen?
Ja, das macht mir jetzt schon Angst, ja.
Das sind Stimmen aus einer Straßenumfrage vom WDR. Sowas ist natürlich nur eine zufällige Stichprobe. Aber ich würde sagen, das geht vielen so mit der Sorge um die Rente, oder Nikolaus?
Also egal, wer die Umfrage macht, ob das Gewerkschaftsbund ist oder auch irgendwelche Wirtschaftsinstitute, kommt ganz oft raus, 3 von 4 Menschen oder vielleicht sogar 4 von 5 Menschen sagen, ich habe Angst davor, dass meine Rente nicht reicht. Also das ist das, was in ganz vielen Köpfen richtig reingehämmert ist.
Ich vertraue nicht auf das deutsche Rentensystem.
Ich glaube, dass es einfach sehr wenig sein wird.
Welche Rente?
Und ich kann das tatsächlich auch ganz gut nachvollziehen. Ich spüre irgendwie auch so ein diffuses Ziehen in der Magengrube, wenn ich ans Thema Rente denke.
Ich glaube, das bist du wirklich nicht allein. Es sind ganz elementare Ängste, ja.
Haben Sie Angst vor Altersarmut?
Ja, hab ich.
Ja. Wie oft denken Sie drüber nach?
Jedes Mal, wenn ich irgendwie jemanden hier sehe auf der Straße, die irgendwie die Wohnung verloren haben, weil die einfach zu wenig Rente bekommen haben.
Da merkt man auch völlig irrationale Ängste. Ich wage die Behauptung, dass niemand in Deutschland deswegen auf der Straße lebt, weil seine Rente nicht ausreicht. Weil wir haben sehr viele Sicherungsmechanismen. Wir haben Grundsicherung, ja, Sozialhilfe. Leute können Wohngeld beantragen, bevor sie ihre Wohnung verlieren.
Momentan merkt man, dass vieles teurer wird. Und ich glaube, auch in Zukunft wird vieles teurer. Und ob wirklich die Rente dafür ausreicht, weiß ich nicht.
Haben Sie das Gefühl, Sie werden über dieses Thema genug informiert?
Nein.
Also diese diffuse Angst und dieses diffuse Misstrauen in unser Sozialsystem hat auch was Destabilisierendes an sich, was unser Sozialsystem und jetzt mal pathetisch gesprochen unsere Demokratie ein bisschen destabilisieren kann. Also da muss man auch ab und zu mal sich zurücklegen, tief durchatmen und sagen, wie gut oder schlecht geht's uns denn? Und dann sage ich, es geht uns gar nicht so schlecht.
Gar nicht so schlecht. Gucken wir mal, was das heißt. Wenn wir mal einen Blick werfen auf Zahlen von der Bundeszentrale für politische Bildung, liegt das Risiko, in Deutschland im Ruhestand arm zu sein, im Jahr 2021 bei 18,2%. Das ist tatsächlich nur knapp höher als das Armutsrisiko für die Gesamtbevölkerung. Das liegt bei rund 17%. Woher kommen denn dann diese großen Sorgen, besonders im Rentenalter arm zu sein?
Also es gibt ja wirklich immer so 3 Mythen, die meiner Ansicht nach nicht faktenbasiert sind. Mythos 1, die Rente sinkt. Das stimmt nicht. Die Renten steigen. Zwar nicht so schnell wie die Löhne, aber sie steigen. Und das ist sogar Gesetz. Mythos 2, Rentner sind irgendwie viel ärmer dran als der Rest der Bevölkerung. Wenn man einfach nur die Zahl derjenigen, die in Grundsicherung sind, anschaut, ist unter Rentnern der Anteil geringer, und zwar deutlich geringer als in der Gesamtbevölkerung und viel, viel, viel geringer als unter alleinerziehenden Müttern zum Beispiel. Also das Risiko in Grundsicherung, früher Hartz IV zu sein, ist für eine alleinerziehende Mutter viel, viel höher als für jeden Rentner und jede Rentnerin. Und der 3. Mythos ist, dass man sagt, oh, ich kriege da immer so Statistiken, da heißt es, da kriegt man im Schnitt nur 1100, 1200 Euro. Das sind Durchschnittsbeträge, wo auch diejenigen mit dabei sind, die von mir aus nur ein paar Jahre eingezahlt haben und später Beamte geworden sind. Also nie einfach nur auf diese statistischen Zahlen schauen, sondern immer gucken, was hat denn der Mensch insgesamt und was hat er vielleicht auch mit seinem Lebenspartner insgesamt zusammen und dann drüber reden, ob diese älteren Menschen arm sind. Und dann kommt man zum Ergebnis, das stimmt nicht. Altersarmut ist für viele Leute ein Problem in Deutschland, aber nicht für so viele, wie viele Menschen glauben.
dann schauen wir uns das doch mal an. Die eine große Frage oder das eine große Problem, was ja immer an der Rente und der Zukunft der Rente hängt, das ist unsere Demografie in Deutschland.
Die trendmäßige Entwicklung der deutschen Wirtschaft wird in Zukunft weniger wachsen, als wir das von der Vergangenheit gewohnt waren. Das hängt im Wesentlichen mit der Demografie zusammen.
Und das Stichwort Überalterung.
Wir erleben derzeit, dass die Babyboomer-Generation, das sind so die Jahrgänge 1955 bis 1970, in Rente gehen.
Die Menschen werden nicht nur älter, es wird auch immer mehr Ältere und weniger Jüngere geben. Das Problem dabei?
Alle wollen älter werden, aber keiner möchte alt sein.
Also die Rente in Deutschland, die funktioniert ja so, dass die arbeitende Bevölkerung die Renten der nicht mehr arbeitenden Bevölkerung finanziert. Ein Umlagesystem, so nennt man das. Und jetzt sag mal, Nikolaus, es ist doch eine Tatsache, dass Deutschland immer älter wird, dass es also viel mehr Leute gibt, die nicht arbeiten und eben weniger, die arbeiten und einzahlen. Das kann doch nur bedeuten, dass das Rentensystem nicht mehr so weiterlaufen kann, wie es mal gedacht war, oder?
Nein.
Nein? Okay, warum nicht?
Da widerspreche ich. Also einer der Gründe, warum das so ist, ist, wir werden immer wohlhabender. Ja, das merken wir, Bruttoinlandsprodukt steigt. Aber was heißt denn das eigentlich? Das heißt vor allem, dass wir immer produktiver werden. Also wir brauchen nicht mehr so viele Menschen, um uns den Wohlstand in bestimmten Bereichen zu erarbeiten. Kleines Ratespiel, Viktoria, wie lange hat ein normal verdienender Mensch im Jahr 1970 arbeiten müssen, um sich eine Waschmaschine zu leisten?
Oh, ich glaube sehr lange. Also ich glaube, so Haushaltsgeräte, die für uns heute ganz normal sind, die waren damals in den 50ern und 70ern noch richtig, richtig teuer.
Es sind 145 Arbeitsstunden. 145 Arbeitsstunden für eine Waschmaschine.
Okay.
Als wir schon ein Industrieland waren 1970, haben wir 145 Arbeitsstunden gebraucht, um uns eine Waschmaschine zu leisten. Heute brauchen wir 19 Arbeitsstunden und das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft ausgerechnet. Das ist ein arbeitgebernahes Institut, also die tricksen da jetzt nicht allzu sehr. Heißt, wir können ganz viel Arbeitszeit für andere Zwecke aufwenden und sei es meiner Ansicht nach, um denjenigen, die nicht arbeiten, einen guten Lebensstandard zu ermöglichen. Übrigens, anderes Beispiel noch, selbst in der Landwirtschaft sind wir viel produktiver geworden. Für ein Kilo Rindfleisch habe ich 1970 eine Stunde und 6 Minuten gearbeitet. Heute bin ich bei 36 Minuten, die Hälfte. Also meine Botschaft, und ich bin damit übrigens gar nicht so alleine, ist, wir könnten auch diese unglaublichen Zuwächse an Produktivität, die wir haben, natürlich nutzen, wenn wir wollen, um den Menschen, die nicht mehr arbeiten, einen guten Lebensstandard zu finanzieren.
Aber trotzdem frage ich mich, wie lange geht denn das gut? Also es gibt ja diese Grafiken, die so zeigen, wie alt oder jung wir sind. Und man hat ja eigentlich immer so gesagt, das ist so ein Baum, also so ein Dreieck, eine Pyramide. Unten sind die ganzen Leute, die jünger sind und oben der kleinste Teil sind die, die älter sind. Und wir sind ja gerade so ein bisschen dabei, dass sich dieser Baum umdreht. Wenn er dann mal ganz umgedreht ist, funktioniert dieses System dann noch? So lange ist es ja gar nicht mehr hin. Wie lange klappt das noch?
Also ganz umdrehen wird er sich nicht, sondern was wir teilweise haben, ist so eine Zwiebel momentan, weil sich tatsächlich die berühmten Boomer-Jahrgänge, zu denen ich gehöre, ja nach oben schieben. Das ist richtig. Aber es wird unten schmaler. Also irgendwann hat mal einer das in die schöne Form gebracht, zu sagen, ein Bevölkerungswissenschaftler, so in 30, 40 Jahren ist das dann nicht umgekehrt, sondern eher wie eine Mumie wird das aussehen. Aber auch da können wir ja dran arbeiten. Wir sind ja nicht allein auf der Welt und es gibt Länder, wo es viele junge Menschen gibt. Und die kommen ja zu uns und die wollen hier arbeiten. Und wenn man die arbeiten lässt, dann wird das natürlich das Rentensystem stabilisieren. Kommt sofort das Gegenargument, die haben dann ja auch später Ansprüche. Richtig, aber so dieses völlige Horrorszenario, dass wir nur noch irgendwie einen Jungen und ein Mädchen irgendwie auf zwei Erwachsene haben, das stimmt so nicht ganz. Also da sind auch viele falsche Informationen im Umlauf.
Also du sagst, die Produktivität ist gestiegen und darum ist die Demografie, also die Bevölkerungs- und in diesem Fall besonders die Altersstruktur, nicht so das Riesenproblem. Aber es gibt ja zurzeit viele Berechnungen, dass der Lebensstandard in Deutschland nicht mehr weiter steigen wird und in Zukunft sinken könnte. Das würde doch dann die Rente mit runterziehen.
Mal ganz unter uns, ist das wirklich so eine große Katastrophe? Also wenn wir nicht im gleichen Tempo weiter wachsen, verarmen wir nicht. Also das ist auch so ein Grundgefühl, was ich finde, ich aus den Köpfen der Leute ein bisschen wieder rauskommen sollte, zu denken, nicht reicher zu werden heißt ärmer zu werden. Nee, ist falsch. Nicht reicher zu werden heißt reich bleiben.
Okay, aber heißt das, es kann einfach alles weiterlaufen wie bisher?
Nein, sicher nicht. Also, aber wir haben ständig kleine Rentengesetze. An allen möglichen Ecken und Schrauben wird gedreht.
Also, es gibt so eine Art Kontinuum aus kleinen Maßnahmen. Wie sehr würdest du sagen, reicht das aus?
Man muss da teilweise schon nochmal eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Nämlich tatsächlich, wie sehr wollen wir, jetzt kommt ein Wort, wo ganz viele ein bisschen erschrecken, umverteilen. Um zu sagen, diejenigen, die berühmten breiten Schultern, die auch echt richtig gut konsumieren können, können halt ein bisschen weniger konsumieren, um unseren Wohlstand, gemessen darin, dass wir auch unseren alten Leuten ein gutes Leben ermöglichen, dass wir diesen Wohlstand so erhalten.
Umverteilung, also von den Reichen nehmen, den Armen geben quasi. Wie genau wird das funktionieren?
Also man kann natürlich hergehen und sagen, wir haben Millionäre und Milliardäre in Deutschland und die könnte man über Steuern mehr beteiligen. Bin ich ehrlich gesagt durchaus ein Freund davon.
Also könnte so eine Art der Umverteilung bei der Rente auch so funktionieren, dass am Ende alle eine ähnliche Rente bekommen, egal wie viel eingezahlt worden ist und die, die weniger eingezahlt haben, dann mehr zur Verfügung hätten?
Ein bisschen sind wir auf dem Weg dahin. Es gibt ja den sogenannten Grundrentenzuschlag, auch bekannt als Grundrente, wo man ja gesagt hat, wenn jemand halt in einem Job lange gearbeitet hat, der aus welchen Gründen auch immer nicht so gut bezahlt ist, ne? Das ist ein Thema übrigens auch, wenn man es schaffen würde, dafür zu sorgen, dass die Leute gute Löhne kriegen, dann kriegen sie hinterher auch bessere Renten auf jeden Fall. Aber dieser Grundrentenzuschlag, die Grundrente ist ja schon mal eine Idee, dass man sagt, da sattelt man was drauf aus Geldern. Das ist immer die Frage, sollen es dann Beitragsgelder sein oder Steuergelder, damit diejenigen gut über die Runden kommen und nicht zum Amt müssen, in Anführungszeichen. Und das ist ein Gedanke, den man durchaus ausbauen kann. Ist in anderen Ländern auch stärker so, dass man nicht so guckt, was ist genau der Zahlbetrag, den du reingehauen hast, sondern die Frage, was brauchst du denn? Und da kann man meiner Ansicht nach durchaus noch weiter in die Richtung gehen.
Also, wenn die, die viel einzahlen, weniger rauskriegen und das dann andere bekommen, die weniger eingezahlt haben, das könnte einen kleinen Ausgleich schaffen, auch bei der wandelnden Demografie. Es gibt noch andere Überlegungen, zum Beispiel Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, die haben das Rentenpaket 2 vorgestellt und das Ganze haben sie als großen Wurf präsentiert. Die kapitalgedeckte Rente.
Das Rentenpaket 2 sieht unter anderem eine staatliche Geldanlage am Kapitalmarkt vor. So will die Ampel die Finanzierung der Rente sichern.
Unter dieser Überschrift werden ganz viele, ganz verschiedene Sachen verstanden. Also fangen wir mal bei dem Extrembeispiel an, was es zum Beispiel im südamerikanischen Land Chile gibt. Da hat man die staatliche Rente vor etlicher Zeit umgestellt und gesagt, so, ihr spart alle für euch selber an und da werdet ihr verpflichtet, zu irgendwelchen privaten Agenturen zu gehen. Und die legen dann das Geld für euch an in Fonds und sonst was. Und das macht dann irgendwie die Wall Street und Chicago für euch. Und dann seid ihr da gut dran.
Also Aktien kaufen.
Auf den Punkt gebracht, Aktien, ETFs, all diese Sachen. Das ist da relativ glasklar und hundertprozentig umgesetzt. Dann gibt es aber auch ganz andere Gedanken. Viele haben vielleicht schon was von Staatsfonds gehört, in Schweden zum Beispiel, wo der Staat sagt, so, wir nehmen einen Teil deines Einkommens, so wie bei uns auch die Rentenbeiträge ja abgezogen werden von deinem Brutto. Und dann gibt es das, was wir in Deutschland haben, dass man so ein ähnliches Modell ein bisschen hat, nämlich dass auch vom Staat organisiert ein Kapitalstock gebildet wird und der soll dann Erträge wirtschaften, ja, also einige Prozent abwerfen. Und dieses Geld, was aus diesem Kapitalstock kommt, das ist die deutsche Idee, die kriegst nicht du und die krieg nicht ich, sondern die sollen dann verwendet werden innerhalb der Rentenversicherung, damit die Beiträge nicht so schnell steigen, wie sie eigentlich steigen müssten. Ja?
Es ist wirklich eine Zäsur in der deutschen Rentenpolitik, dass wir im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung nun auch in Wertpapieren anlegen.
Also wenn der Rentenversicherer sagt, hoppla, ich brauche nächstes Jahr nicht 20% vom Bruttolohn, sondern 20,5%, um die Ausgaben zu decken, dann würde in Deutschland dieser staatlich organisierte Kapitalfonds sagen, nee, ganz so viel brauchst du nicht, ich gebe dir Geld, dann reicht eine Erhöhung auf 20,1% zum Beispiel. Das ist die Idee.
Und wie erfolgsversprechend bewertest du das? Das wurde ja jetzt als besonders gute Idee präsentiert. Was würdest du sagen, wie sicher, ertragreich und sinnvoll ist dieser Vorstoß?
Es ist nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil der Finanzen in der Rentenversicherung. Das leugnet auch keiner. Also es ist wirklich gemessen an den unglaublichen 100 Milliarden, die die Rentenversicherung bewegt, ganz wenig. Weil wir haben uns vor geraumer Zeit entschieden, eben ein ganz anderes System zu haben. Dieses sogenannte Umlagesystem, dass diejenigen, die heute arbeiten, Geld abgeben für diejenigen, die heute nicht arbeiten. Hat man übrigens aus einer Erfahrung heraus auch entschieden in Deutschland, das Kapital, was man mal hatte, nach dem Ersten Weltkrieg, einfach futsch war. Ja, große Inflation, da ist der deutschen Rentenversicherung fast ihr komplettes Vermögen, was sie hatte, und das war gar nicht schlecht, futsch gewesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähnliche Situation.
Ja, und daraus hat man gelernt und hat sich dann eben 1957 für das Umlagesystem entschieden.
In diesem Abschnitt, meine Damen und Herren, Rentenleistungen, liegt eigentlich das Kernstück des Gesetzes der großen und viel umstrittenen Rentenreform. Das alte klassische Beitragsdeckungsverfahren ist aufgegeben und an dessen Stelle ein Teildeckungsverfahren, das mehr dem Umlageverfahren gleicht, getreten.
Die Idee, dass man keine Kapitaldeckung haben will, ist jetzt nicht aus irgendwelchen linken oder sonstigen Überlegungen herausgetroffen worden, sondern da haben sich Leute hingesetzt, völlig parteiübergreifend, und überlegt, was ist denn sinnvoll und was ist denn wirklich sicher?
Das heißt, diese Skepsis, die ist nicht nur einfach so aus der Luft gegriffen, die ist tatsächlich auch aus einer Erfahrung gewachsen, und man kann es ja auch verstehen. Und ich würde auch sagen, wenn ich jetzt sehe, dass da Politiker sich hinstellen und sagen, dass das eine super Lösung ist und in Zukunft allen nützen wird, dann würde ich denken, naja, eine Garantie gibt's halt auch nicht auf einem Kapitalmarkt.
Es gibt keine Garantien auf dem Kapitalmarkt, auch wenn viele Menschen das immer wieder so sagen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass wir auch in 50, 80 und 100 Jahren in einer weitgehend kapitalistischen Welt leben, würde ich jetzt mal einfach die Wette abschließen. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass man mit Kapital Erträge erwirtschaftet. Also zu sagen, das klappt mindestens genauso gut wie die umlagefinanzierte Rente, das kann man schon so argumentieren. Aber es könnte halt zwischendrin sein, dass es immer wieder unglaubliche Erschütterungen gibt. Und die umlagefinanzierte Rente hat sich als wahnsinnig stabil erwiesen nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland in Trümmern lag. 8. Mai, völliger Zusammenbruch. Die haben im Sommer 1945 schon wieder angefangen, Renten auszuzahlen. Also muss man auch mal sehen. Und Beispiel auch für die unglaubliche Anpassungsfähigkeit. Wir haben ein komplettes Land in unser Rentensystem aufgenommen 1989.
Die DDR.
Und ist jetzt komplett integriert. Dieses Jahr zum ersten Mal Rentenerhöhung in beiden Teilen Deutschlands. In der Rente waren wir bis jetzt noch zweigeteilt auf gleiche Weise.
Deshalb ist das heute ein historischer Tag, dass nach 34 Jahren deutscher Einheit wir jetzt endlich eine bundeseinheitliche Erhöhung haben. Das heißt, nach 34 Jahren ist endlich die Einheit auch im Rentensystem in Deutschland geschafft.
Und das hättest du in einem kapitalgedeckten System niemals hinbekommen, zu sagen, so, jetzt seid ihr Rentner wie die Wessis auch, und da sind wir alle vereint und das klappt, und das haben die hingekriegt. Also bei allem, was man immer sagt, boah, so eine graue Behörde, deutsche Rentenversicherung, diese komischen Begriffe, die die verwenden. Also die haben da schon erstaunliche Leistungen vollbracht, finde ich.
Kommen wir mal jetzt vom großen Rentensystem für alle zur individuellen Rente. In Deutschland bestimmt ja das, was man einzahlt, auch zu weiten Teilen, was man eben am Ende rauskriegt. Mal konkret, wie sehr hängt die Rente auch an individuellen Lebensentscheidungen und Lebenswegen?
Ja, also wenn du willst, ich habe gerade meine Renteninformation mal wieder bekommen.
Und da zeigt sich, da liegst du, Nikolaus, schon über der Durchschnittsrente. Die liegt aktuell bei rund 1.550 Euro.
Was man noch dazu sagen muss, ich habe noch so eine Art Betriebsrente. Ich habe, und das ist dann halt die Frage, das merkt man dann auch wieder, wir haben halt unterschiedliche Bevölkerungsteile. Ich habe ein bisschen was geerbt von meiner Mutter und meinem Vater, wie viele in Deutschland. Aber es gibt halt auch verdammt viele, die nichts erben. Und da, wo nichts da ist, da kommt halt auch nicht viel dazu. Das ist eins unserer Probleme in Deutschland. Also in der Summe, Herr Nützel wird sich, wenn er vernünftig ist, jetzt keine grauen Haare mehr wachsen lassen. Er hat die berühmten drei Säulen, er hat eine gute gesetzliche Rente, er hat ein bisschen private Zusatzversorgung und hat ein bisschen Kapital. Ja, also Aber es gibt halt Lebensläufe, die völlig anders sind.
Und wie vergleichbar mit anderen ist das denn?
Ich habe mich mal hingesetzt bei der Deutschen Rentenversicherung und habe mir gesagt, macht mir mal andere Renteninformationen, so Beispielfälle. Ja? Und die haben mir dann durchgerechnet, eine Frau, die auch viel arbeitet in ihrem Leben, aber immer mal wieder zwischendrin arbeitslos war, Geringverdienerin ist.
Das kann zum Beispiel ja passieren, dass man nicht einzahlt oder nicht arbeitet als Frau ganz oft, weil man sich um Kinder kümmert ein paar Jahre, ne?
Was ja auch Arbeit ist.
Klar.
Da gibt es zwar auch Einzahlungen und werden die Zeiten berücksichtigt, aber es macht einen Unterschied, ob du richtig gut verdienst als Frau oder ob du ganz aussetzt oder auch in Teilzeit gehst. Und da hast du dann eine Biografie, hat er mir gezeigt, von einer Frau, wo man sagen würde, hoppla, die hat auch ihr Leben lang was geleistet.
Na klar.
Aber die kriegt 850 Euro.
Ja, und an dem Punkt sieht man doch eindeutig die große Schwachstelle unseres Rentensystems, oder? Also auch ein Leben lang gearbeitet, vielleicht sogar in einem für die Gesellschaft echt wichtigen Bereich, zum Beispiel in der Pflege, und dann am Ende im Alter arm. Das ist doch ziemlich unfair, oder?
Ist eine Frage, wie du Fairness definierst. Also ich würde dir da tendenziell zustimmen, aber auch da muss man halt gucken. Pflege kannst du auch ganz unterschiedlich verdienen. Ja, also wenn du irgendwie bei einem Pflegedienst arbeitest, der sich irgendwie um den Mindestlohn rummogelt, verdienst du nicht viel. Wenn du Pflegedienstleistung in irgendeiner mittelgroßen Stadt bist, bei einem ordentlichen Arbeitgeber, kannst du auch da inzwischen ganz gut verdienen.
Also wenn ich das jetzt so höre, ich habe das Gefühl, du musst dir jetzt echt keine großen Sorgen machen. Aber ich denke mir auch so ein bisschen, na, du hast ja gut reden, ne? Also du bist ein Mann, du sagst, du gehörst zu den Boomer-Jahrgängen. Wenn man eben jetzt Frauen anschaut oder Leute, die weniger verdienen, die nichts erben, inwiefern würdest du sagen, ist die Rente und das, was man hinterher rausbekommt, wirklich abhängig von individuellen Entscheidungen und inwiefern ist es abhängig vom Rentensystem?
Es ist von beiden abhängig und das Rentensystem würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass es in Anführungszeichen wesentlich fairer gemacht wird in den nächsten Jahren. Also das ist immer die Frage, dass wir da echt eine Diskussion führen müssen. Was ist denn Wohlstand? Was ist gerecht? Und momentan haben wir eben diese Haltung, gerecht ist es, wenn derjenige, der 4.000 Euro verdient und darauf einzahlt, genau doppelt so viel Rente kriegt wie derjenige, der 2.000 Euro verdient. Und ob das wirklich gerecht ist, darüber kann man lang und breit diskutieren, finde ich. Ich würde jungen Leuten schon empfehlen, sich mit 18 und 22 und 25 für solche Themen zu interessieren. Also einer aus meiner Umgebung, der einen Minijob da oder einen Teilzeitjob machen konnte, hat gefragt, soll er dann das bei der Rente anmelden? Habe ich gesagt, ja, weil die Zeiten sind was Wichtiges. Nicht nur die Beträge, die du einzahlst, sondern dass du auch da möglichst lang auf dein Rentenkonto was eingezahlt hast. Die Jahre sind auch wichtig. Und dann, und jetzt wird es super spießig, was ich sage, ich laufe manchmal durch die Gegend und sehe die jungen Leute auf ihren E-Rollern durch die Gegend düsen und mit ihren Kaffee-Pappbechern durch die Gegend laufen. Es gibt da so eine Empfehlung von Carsten Maschmeyer, der bekannt ist durch die Höhle der Löwen. Den kann man viel sagen, diesen Unternehmer. Das ist eine schillernde Person. Aber der hat mal gesagt, junge Menschen, wenn ihr alleine jeden Morgen nicht 2-3 Euro für den Kaffee auf dem Weg zur Arbeit to go investiert, sondern die Kohle hernimmt und irgendwie anlegt und auf diese Kleinigkeit verzichtet und auf jene, dann habt ihr, wenn ihr 65 seid, richtig was zurückgelegt. Und das ist, wie gesagt, ein nicht ganz einfacher Gedanke und auch super spießig. Aber er ist auch nicht falsch, glaube ich.
Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, diese Forderung aus dieser Generation, ihr gebt so viel Geld für Kaffee aus oder für ein Avocado-Brot, das hört man oft. Und ich merke bei meiner Generation, bei den Millennials, dass die davon tierisch genervt sind, weil die halt sagen, naja, also es ist ja wie immer jemand, der sich nichts Großes leisten kann, zum Beispiel keine Immobilie, der gibt dann halt Geld für was anderes aus, um wenigstens da ein gutes Leben zu haben. Also da verstehe ich schon, dass die Leute sagen, naja, wofür soll ich denn die 2-3 Euro sparen, wenn ich es eh nicht so schaffe wie die Boomer-Generation vor mir, mir richtig was anzusparen, dann gönne ich mir doch wenigstens für 2-3 Euro einen Kaffee.
Ja, klar. Also ist schwierig und ich lebe im Hier und Jetzt und wenn meine Tochter sagt, ich bin jetzt hier gerade in Italien und ich möchte irgendwie 7 Euro für den Spritz ausgeben, würde ich auch sagen, ja, mach's. Ja, also, aber man sollte nicht völlig besinnungslos durch die Gegend laufen. Das ist alles, was ich sagen will.
Dann lass uns mal kurz so eine Art kleinen Kassensturz machen, beziehungsweise eine Auflistung, kurz und knapp. Welche Faktoren beeinflussen, wie viel Rente man bekommt, also an individuellen Lebensentscheidungen. Was kann man tun oder sollte man lieber lassen? Was beeinflusst, wie viel Rente wir bekommen?
Es ist die Frage, wie lange du einzahlst. Also geht immer darum, ob du früh einsteigst. Dann ist es tatsächlich einfach ganz einfach das Bruttogehalt, ob du das dann aber eben auch als abhängig Beschäftigter oder auf einem anderen Weg, ja, Leute in den Medien zum Beispiel, da gibt es sowas, nennt sich Künstlersozialkasse, ob du da reinkommst und überhaupt reinzahlst in die gesetzliche Rente oder ob du dich nicht vielleicht rummogelst, ob du vielleicht auch andere Wege findest, einzuzahlen in die gesetzliche Rente, möglichst viele Jahre, möglichst lange Zeit, dann eben das Absolute, was du an Summen einzahlst. Und da ist dann die Entscheidung, gehe ich auf Teilzeit, widme ich mich den Kindern, gehe ich ganz raus. Was ich leider nicht beeinflussen kann, ist die Frage, ob ich krank werde. Aber das spielt auch eine Rolle. Ob ich arbeitslos bin, ist die Frage, wie viel Einfluss habe ich da drauf? Du zahlst weniger ein als Arbeitsloser. Das sind so die Hauptfaktoren. Also Dauer, ganz klar, wie viele Jahre und durchschnittliches Einkommen, auf das du einzahlst. So einfach. Aber weißt du, was ich auch noch loswerden will, ist,
ja,
also so dieses Gefühl, was wir ganz am Anfang hatten, boah, ich kriege keine Rente und ich verarme, das ist ja so diese diffuse Angst.
Ja.
Und was macht die diffuse Angst mit den Leuten? Sie verunsichert sie. Und das ist ja das, was wir an vielen Ecken und Enden leben. Und es gibt ja nun Leute, die schlagen daraus Kapital, auch politisches Kapital und sagen, ja, liebe unsichere Menschen, folgt unseren politischen Lockrufen, in welche Richtung auch immer. Alles geht den Bach runter und deswegen müsst ihr jetzt mal hier mit uns gemeinsam völlig radikale Entscheidungen treffen. Und da bin ich kein großer Freund davon. Also diese diffuse Angst und dieses diffuse Misstrauen in unser Sozialsystem hat auch was Destabilisierendes an sich, was unser Sozialsystem und jetzt mal pathetisch gesprochen unsere Demokratie ein bisschen destabilisieren kann. Also da muss man auch ab und zu mal sich zurücklegen, tief durchatmen und sagen, wie gut oder schlecht geht's uns denn? Und dann sage ich, es geht uns gar nicht so schlecht. Es gibt keinen vernünftigen Grund, in Panik zu geraten und politisch Panikentscheidungen zu treffen. Also ich habe da echt ein großes Grundvertrauen, weil wir auch 135 Jahre zurückschauen können, wo die deutsche Rentenversicherung ihre Arbeit macht. Und ich würde da einfach echt aus der Vergangenheit in die Zukunft eine Linie ziehen und sagen, das wird sicherlich in 50, 60 Jahren in vielerlei Hinsicht anders ausschauen als heute, aber nicht völlig anders.
Nikolaus, vielen Dank für diesen bisschen positiveren Blick auf die Rente.
Ja, bitteschön.
Bis dann, ciao. Nikolaus Nützel beschäftigt sich seit 30 Jahren mit sozialen Themen und hat mit mir über die Frage gesprochen, wie sicher ist die Rente? Folgenautor ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Pia Janssen, Konrad Winkler, Hanna Brünjes und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Jetzt noch zu dem, was vor der Rente kommt. Beim Meinungspodcast Politikum gibt's eine Sonderfolge zum Thema Zukunft der Arbeit. Der Traum von der 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich und ultraflexiblem Homeoffice versus unternehmerische Realität. Sind solche Forderungen weltfremd? Die Diskussion dazu bei Politikum, der Meinungspodcast, gibt's natürlich in der ARD-Audiothek. Und diese Sonderfolge von Politikum on Stage gibt's auch als Videopodcast. Den Link findet ihr in den Shownotes dieser Folge.